Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf mit uns heute in eine Miniserie starten, die Jochen und ich diese Woche und nächste Woche zu den Psalmen haben werden. Es geht um das Thema mit Psalmen beten, ganz persönlich. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich ist es ja fast unmöglich, oder es scheint eigentlich unmöglich, dass ein Text, der mehr als 2000 Jahre alt ist und aus einer völlig anderen Kultur kommt, dass so ein Text für uns ganz persönlich wird, dass so ein Text unser eigenes persönliches Gebet wird oder auch, dass er unsere eigenen Erlebnisse beschreiben kann. Und trotzdem hat es immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, genau das hat genau meine Gefühle beschrieben. Das hat genau beschrieben, wie ich mich in dieser Situation gefühlt habe. Ich habe das auch schon von Leuten direkt gehört. Und ganz oft ist dann der Text, den sie darüber reden, kommt aus den Psalmen. Weil die Psalmen so eine Weite haben, eine Ehrlichkeit haben, dass sie eben doch diese ganze Distanz sozusagen zu uns überbrücken können und dass wir uns unsere eigenen Gefühle in ihnen wiederfinden können. Wir finden dieses Buch ziemlich in der Mitte der Bibel und es wird manchmal auch das Gebetbuch der Bibel genannt. Und dieser Name hat einen Grund und der Grund ist, ursprünglich waren diese Texte nicht einfach zum Lesen aufgeschrieben, sondern sie waren zum Singen und zum gemeinsam Beten aufgeschrieben. Also dieses Buch ist eigentlich wie so eine Lieder- und Gebetssammlung in der Mitte der Bibel. Und heute möchten wir uns ein bisschen auf die Spur machen davon, wie die Psalmen ursprünglich benutzt wurden. Und wir werden nachher den Psalm 145 gemeinsam beten. Wir werden immer einige Verse dann zusammen beten, so wie wir es vorher mit dem Vater Unser gemacht haben. Und dann möchte ich einige Gedanken dazu weitergeben. Bevor wir das tun, möchten wir aber auch auf diesen Psalm hören. Und leider wissen wir nicht mehr, wie es damals getönt hat, als das Volk Israel diesen Psalm gesungen hat. Sie haben uns leider die Noten nicht mit überliefert, nur den Text. Aber die Psalmen wurden immer wieder vertont und auch vor kurzer Zeit hat Nadia Urban, eine Sängerin aus Basel, hat den Psalm 145 wieder neu vertont. Wir möchten nachher auf diesen Psalm hören. Heute wird Nadia sozusagen digital bei uns zu Gast sein, aber sie wird im Dezember auch in Person zu uns kommen. Und zwar wird sie dann im Rahmen von unserer Adventskampagne bei uns auch ein Konzert machen. Aber lasst uns jetzt gemeinsam auf diesen Psalm 145 hören. Und vielleicht hat es ja so ähnlich getönt damals bei den Israeliten, aber das wissen wir natürlich nicht. Ja, lasst uns gemeinsam in den Psalm 145 einsteigen und wir möchten gleich die ersten 7 Verse daraus gemeinsam beten. Die Verse werden jeweils hier eingeblendet. Ich hoffe, ihr könnt es alle gut lesen. Wir beten gemeinsam. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten, von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. David beginnt sein Loblied Er beginnt es mit diesen Worten, es ist ein Loblied von David. Und David sagt, mein Gott, du König. David redet zu Gott und er sagt, du bist König. Und ich finde das darum spannend, weil David ja selber auch König ist. David ist der König von Israel. Er hat eine Krone, er ist der Herrscher. Aber er sagt gleichzeitig, kann er auch selber nach oben schauen und er sieht, er hat selber auch einen König. Es gibt noch einen höheren König und dieser König ist Gott. David weiß, meine eigene Krone habe ich nicht für immer, vielleicht 30 oder 40 Jahre lang, aber Gott behält seine Krone. Gott hat die Krone für immer und ewig. Und zu diesem König sagt David nicht nur Gott, sondern er sagt mein Gott. Er nennt diesen Gott ganz persönlich seinen eigenen persönlichen Gott. Und er sagt damit auch, er hat zu diesem Gott eine persönliche Beziehung, er kennt diesen Gott, er weiß, zu wem er betet. Er weiß, wen er anbetet. Und ich glaube, dass es auch für uns wichtig ist, dass wir Gott persönlich kennen. Wenn wir ihn anbeten wollen, dann müssen wir auch kennen, wir müssen wissen, wer das ist. Dass Gott nicht einfach irgendeine Wunschvorstellung ist von uns Menschen, dass er nicht ein intellektuelles Konzept ist, das die Theologen irgendwann herausgefunden haben, sondern dass Gott eine Person ist, dass Gott lebendig ist, dass Gott sich selber offenbart hat und dass wir ihn persönlich kennenlernen können. Und wenn wir Gott kennen und auch im Lauf unseres Lebens immer besser kennenlernen, dann können auch wir zu ihm sagen, mein Gott. David sagt, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. David sagt, dass Gott gelobt wird, das hört nicht einfach irgendwann einmal auf, sondern es geht immer weiter. Es wird in alle Ewigkeit weitergehen. Und auf der einen Seite sagt er, täglich will ich dich loben und meint damit einfach sein ganz persönliches Gebet. Und auf der anderen Seite sagt er, aber dieses Lob wird immer weitergehen. Und ich glaube, dass David mit seinem, eigentlich ausdrückt, dass er mit seinem eigenen täglichen Gebet einstimmt in das Lob Gottes, das in der Ewigkeit sein wird. Es ist für ihn nicht einfach etwas ganz Normales und Unwichtiges, dass er Gott selber anbetet, sondern er stimmt damit ein in die Stimmen auch der Engel und der anderen Menschen, die Gott in der ganzen Ewigkeit loben werden. Wieso soll denn Gott eigentlich so sehr gelobt werden? Und darum geht es jetzt in den weiteren Versen. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Man soll Gott loben, einfach weil er es verdient hat. Einfach weil Gott so groß ist, weil er so groß ist, dass wir Menschen niemals ganz ihn begreifen können. Er ist so groß, dass wir seine Größe nicht letztlich erforschen können. Darum hat einer der ersten und auch der größten Theologen, Augustinus, hat geschrieben, wenn du es verstehst, ist es nicht Gott. Wir können Gott niemals ganz verstehen. Aber wir können ihn trotzdem kennenlernen. Gott hat unser Lob verdient, weil seine Größe unerforschlich ist. Aber nicht nur wegen seinem Wesen, wegen dem, wer er ist, hat Gott unser Lob verdient, sondern auch wegen dem, was er tut. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten, von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Mit anderen Worten, Gott soll gelobt werden für das, was er tut und für das, was er schon immer getan hat. Für Israel war dieses Thema sehr wichtig. Das Volk Israel hat sich eigentlich selber, hat seine ganze Identität eigentlich bekommen aus einer großen Tat Gottes. Sie haben sich selber gesehen als, wir sind das Volk, das Gott auserwählt und aus Ägypten herausgeführt hat. Also ihre ganze Identität war darin begründet, was eigentlich Gott mit ihnen und an ihnen gemacht hat. Und sie haben sich, es war für sie deshalb sehr wichtig, dass sie immer die nächste Generation daran erinnert haben, was hat Gott für uns getan? Wir sind das Volk, das von Gott auserwählt wurde. Und ich glaube, es ist auch für uns wichtig, dass wir das nicht verlernen, dass wir sozusagen nicht einen Gedächtnisschwund bekommen, sondern dass wir uns erinnern, was Gott schon alles getan hat. Ich möchte dich ermutigen, dir einmal Zeit zu nehmen und dich zu fragen, was hat Gott in meinem Leben eigentlich schon alles gemacht? Was hat Gott in meinem Leben schon alles getan? Und vielleicht kannst du den Kreis dann etwas weitermachen. Was hat Gott in meiner Familie schon alles gemacht? Was hat Gott für meine Gemeinde oder für mein Land schon alles gemacht? Und ich glaube, immer dann, wenn wir mal innehalten und uns diese Frage stellen, dann bekommen wir Grund, Gott zu loben. Dann fallen uns plötzlich Dinge ein, die Gott in unserem Leben wunderbar gemacht hat, wunderbar geführt hat. Und dann können wir einstimmen und wir können mit David zusammen sagen, das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Wir möchten weitergehen in diesem Psalm und lasst uns die nächsten Verse 8 bis 10 gemeinsam beten. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Ja, es geht jetzt noch mehr darum, wie ist dieser Gott? Wer ist Gott? Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist geduldig und er ist gütig. Dass David gerade diese Worte gebraucht, um Gott zu beschreiben, ist nicht ein Zufall. Es ist nicht seine eigene Erfindung, dass Gott so ist, sondern David wiederholt eigentlich fast wörtlich ein Vers, wie Gott sich selber Mose vorgestellt hat. Im 2. Mose 34, Vers 6. David wiederholt fast wörtlich, wie Gott selber sich dem Menschen vorgestellt hat. Und das heißt für mich, so ist Gott wirklich. Das sind nicht einfach die Gefühle Davids, die er zum Ausdruck bringt, sondern es ist, wie Gott selber über sich spricht. Und vielleicht fällt es uns nicht immer leicht, das zu glauben, dass das Wesen Gottes ist. Vielleicht haben wir auch mal Zweifel daran. Aber eigentlich müssen wir fast daran glauben, wenn Gott selber sagt, so bin ich, gnädig, barmherzig, geduldig und gütig. Und ich glaube, je mehr wir Gott wirklich so sehen, je mehr wir im Innersten überzeugt sind, dass das Gottes Wesen, Gottes Charakter ist, desto einfacher fällt es uns, ihn zu loben. Desto selbstverständlicher ist es. So ein Gott muss man ja eigentlich anbeten, muss man ja eigentlich loben. Und David sagt, irgendwann wird das auch der Fall sein. Er sagt, irgendwann werden alle deine Werke dich loben. Irgendwann wird die gesamte Schöpfung und alle Menschen darauf werden Gott loben und Gott anbeten. Und wenn das wirklich stimmt, wenn das wirklich wahr ist, dann können wir ja eigentlich nichts Besseres tun, als dass wir schon jetzt damit anfangen und Gott loben. Lasst uns weitergehen, wir beten die nächsten drei Verse. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern deine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeiten und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. David hat schon am Anfang gesagt, mein Gott, du König. Und jetzt redet er darüber, wie sieht Gottes Königreich aus, Gottes Königsherrschaft aus. Und er sagt, dass Gottes Königreich herrlich ist und dass es für immer ist, dass es niemals enden wird. Als ich über diese Verse nachgedacht habe, habe ich gemerkt, ich glaube, ich bin mit Leib und Seele Schweizer, weil ich habe gemerkt, dass diese Verse für mich ein bisschen komisch tönen. Es ist für mich ein bisschen seltsam zu sagen, dass ein Königreich herrlich ist. Und ich glaube deshalb, weil ich als Schweizer sehr demokratisch unterwegs bin. Ich glaube, für uns Schweizer ist es immer am besten, wenn die Macht möglichst breit verteilt ist, wenn möglichst viele Schultern verantwortlich sind für etwas. Sogar unser allerhöchstes Gremium sind ja immer noch 7 Leute und die schauen sich auch gegenseitig ein bisschen auf die Finger. Der eine ist ein bisschen links, der andere ist ein bisschen rechts und sie achten da gut aufeinander, dass man nicht zu extrem wird. Und deshalb ist es für mich ein bisschen seltsam zu sagen, das Königreich ist herrlich. Aber stellen wir uns einmal vor, einen Herrscher, vielleicht einen Politiker, der gnädig ist und gerecht. Stellen wir uns einen Herrscher vor, der sich um die Geringsten kümmert, der sich nicht von Macht und Geld korrumpieren lässt, sondern der aus Liebe und aus Dienstbereitschaft zu den Menschen sein Amt hat. Stellen wir uns einen König vor, der gerne dient. Oder wie würden wir schauen, wenn wir einen König hätten, sagen wir einen König der Schweiz, und dieser König kommt plötzlich zu mir und er kniet sich nieder und er wäscht mir meine Füße. Wie würden wir denken? Aber genau das haben wir ja eigentlich. Genau das ist unser König. Unser König tut genau solche Dinge. Der König von dem Königreich, das David hier beschreibt, der macht genau solche Dinge. Und dann sagt er, ihr nennt mich Meister und Herr, und ihr tut das zu Recht, denn ich bin es auch wirklich. Aber wenn schon ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr das Gleiche tun. Und wenn mein König wirklich so ist, dann diene ich ihm auch als demokratischer Schweizer sehr gerne. Wir gehen weiter und wir beten wieder die nächsten 3 Verse. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Diese nächsten Verse zeigen uns, dass Gott versorgt, dass Gott der Versorger ist und dass Gott nicht nur alles geschaffen hat, sondern dass Gott sich auch jetzt um alles kümmert. Dass Gott seiner Schöpfung sozusagen zu essen gibt. Und Jesus sagt zum Beispiel, dass Gott sogar den Spatzen das Essen gibt und dass er sogar den Lilien eigentlich Kleider anzieht. Und wenn wir heute darüber reden, wie diese Welt oder das Universum funktioniert, dann sprechen wir gerne von Naturgesetzen. Und wir meinen damit die immer gleichen Abläufe, dass sich der Mond immer gleich um die Erde dreht und dass, wenn wir nach oben hüpfen, dass wir immer wieder nach unten kommen. Und wir stellen uns so mechanische Abläufe vor, die einfach immer genau gleich funktionieren. Und die gibt es ja auch wirklich. Aber ich glaube, ganz häufig ist Gott heute nur noch der am Anfang das Ganze angeschubst hat und jetzt läuft es irgendwie von selber. Ganz häufig stellen wir uns doch die Welt und das Universum vor, so wie eine riesige Uhr, eine schöne Schweizer Uhr mit all den kleinen Zahnrädchen. Und Gott ist dann manchmal einfach noch der sie am Anfang aufgezogen hat, aber jetzt läuft ja das Ganze. Jetzt braucht es ja Gott eigentlich gar nicht mehr. Aber die Bibel und auch diese Verse aus dem Psalmen zeigen uns ein anderes Bild. Sie zeigen uns das Bild eines Gottes, der nicht am Anfang alles geschaffen hat und sich dann zurückgezogen hat, sondern der auch heute noch in diese ganzen Abläufe involviert ist. Einen Gott, der sich kümmert um das, was er gemacht hat. Einen Gott, der aktiv in der Schöpfung involviert ist. Ein anderer Psalm sagt, Gott ist es, der den Regen schickt. Gott ist es, der das Gras wachsen lässt. Gott tut selber diese Dinge. Und mir kommt dann immer etwas in den Sinn, was ich einmal gelesen habe von G.K. Chesterton. Chesterton hat einmal geschrieben, könnte es nicht sein, dass Gott jedes Gänseblümchen immer wieder neu macht? Dass Gott nicht einfach sagt, so, da haben wir eine Wiese, hier sollen 300 Gänseblümchen sein und dann macht er so und dann sind sie alle da, sondern dass Gott sie immer wieder neu macht. So wie wir irgendetwas basteln würden, dass Gott nicht müde wird, immer wieder neu diese Dinge zu schaffen. Und ich weiß, wir können uns das fast nicht vorstellen, aber vielleicht ist ja unsere Vorstellung von Gott einfach auch noch zu klein. Können wir uns nicht vorstellen, dass Gott auch heute noch sich um alles kümmert, dass er es nicht einfach sich selber überlassen hat, sondern dass er immer noch aktiv seine Schöpfung versorgt. Aber Gott ist nicht nur Versorger und Schöpfer, er ist auch Erlöser. Und damit kommen wir zum Schluss von diesem Psalm und wir wollen noch einmal 4 Verse gemeinsam miteinander beten. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Gott ist gerecht und Gott ist auch gnädig. Eigentlich fast ein Widerspruch. Aber Gott ist beides. Stellen wir uns einmal vor, Gott wäre nur gerecht, aber nicht auch gnädig. Das würde bedeuten, Gott würde immer jedem genau das geben, was er auch verdient. Jeder würde immer direkt für alles Falsche, was er macht, zum Beispiel die Strafe erhalten. Gott würde immer jedem genau das geben, was er sich sozusagen verdient oder erarbeitet hat. Aber dann würden auch wir alle genau das bekommen, was wir verdienen. Und jeden Fehler, den wir jemals gemacht haben, egal wie klein er ist, würde auf eine Liste kommen und wir müssten für alles büßen. Wir müssten für jeden kleinsten Fehler büßen. Wir hätten keine Hoffnung auf Gnade, auf Vergebung, dass uns etwas erlassen wird. Aber stellen wir uns einmal das Gegenteil vor, Gott wäre nur gnädig und nicht auch gerecht. Dann hätten wir ein anderes Problem. Dann würden zwar wir mit unseren Fehlern und Sünden davonkommen, aber es würde auch jeder immer mit allem davonkommen. Egal wie schlimm es ist, es würde niemals ein Urteil über etwas gefällt werden. Gott würde zu allem immer sagen, hey, kein Problem, alles gut, mach dir keine Gedanken. Und dann hätten wir aber auch keine Hoffnung, dass es irgendwann mal, dass das Böse irgendwann einmal besiegt wird, dass es irgendwann mal Gerechtigkeit für diese ganze Welt gibt. Aber Gott ist beides. Gott ist gnädig und Gott ist auch gerecht. Gott ist sowohl der Richter als auch der Retter und Erlöser. Gott richtet das Böse und er muss das auch tun, weil nur damit schafft er Gerechtigkeit für diese Welt und für uns. Aber Gott trägt die Strafe für das Böse selbst. Er nimmt das Gericht, die Strafe, das Urteil auf sich selber. Und er macht das am Kreuz. In seinem Tod am Kreuz hat Gott das Urteil, die Strafe auf sich selber genommen. Und damit ist er auch der Retter, der Erlöser, der gnädige Gott. Und damit ist Gott auch allen nahe, die ihn anrufen, wie wir es lesen in diesem Psalm. Jeder, der zu Gott kommt und ihn um Hilfe bittet, jeder, der sagt, ich habe es nicht geschafft, ich brauche dich, zu dem ist Gott gnädig, für den ist er der Retter und der Erlöser. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Jeder, der zu Gott sagt, ich brauche dich nicht, für den ist Gott nach wie vor der Richter. Gott ist gnädig und Gott ist gerecht. Was für ein Gott. Er ist der König, den wir ganz persönlich kennenlernen dürfen. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig und gerecht. Er ist der Herrscher, der aber dient und der sich um die Kleinsten und Geringsten kümmert. Er ist der Versorger, der sich um alles kümmert, was er geschaffen hat, der auf seine ganze Schöpfung immer wieder aufpasst. Und er ist der Richter, aber vor allem auch der Retter, der Erlöser. Dieser Gott verdient es, dass wir ihn immer wieder loben und anbeten. Wir möchten das auch heute wieder gemeinsam tun. Lasst uns miteinander noch den letzten Vers dieses Lobpsalmes gemeinsam beten und dann möchten wir auch in eine Zeit der Anbetung kommen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Vater im Himmel, jetzt möchten wir dich preisen. Wir möchten gemeinsam Lieder singen zu deiner Ehre. Hab Dank, dass du so herrlich bist, dass du so ein guter Gott bist. Du bist so groß, dass wir dich nie ganz erforschen können, aber du hast dich gleichzeitig offenbart und wir dürfen dich kennenlernen. Hab Dank dafür, dass wir auch diese Texte haben aus den Psalmen, die schon so alt sind und doch manchmal genau unsere Situation beschreiben. Und wir möchten einfach einstimmen in das Lob von David, aber auch in das Lob, das in der Ewigkeit immer weitergehen wird. Und wir möchten dich ehren und dich loben. Amen.